Deutschlandfunk. Hintergrund.
Steuernachlass für E-Dienstwagen. Klimafortschritt oder Klimalüge? Eine Sendung von Silke Hane.
Hier sehen wir jetzt die Generation. Das ist jetzt ein Auto, was gerade auf den Markt gekommen ist. Das ist der Jaguar. Das Auto ist jetzt komplett elektrisch, hat eine Reichweite im Moment, so wie wir ihn benutzen, von 345 Kilometern. Und die schafft er auch.
In der Tiefgarage von Leaseplan Deutschland, ein Fuhrpark- und Leasingunternehmen, das sich seit einiger Zeit auf elektrisch betriebene Autos spezialisiert. Geschäftsführer Roland Meyer führt die eigene Flotte vor. Die will Leaseplan bis Ende 2021 komplett elektrifizieren.
Wir haben 14 ausgeliefert und 13 in Bestellung. Das heißt, wir gehen bei 150 Autos, im Moment steuern wir auf 27 Autos zu. Und wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2019 knappe 40-50 elektrifizierte Fahrzeuge haben.
Der Jaguar kostet 90.000 Euro. Auch viele andere E-Autos kosten mehr als vergleichbare Modelle mit Benzin- oder Dieselmotor. Billig ist die Umstellung also nicht. Ein Grund dafür, dass der Fuhrpark von Leaseplan noch eine Ausnahme ist. Wie im privaten Markt auch, überwiegen bei gewerblich zugelassenen Pkw die mit konventionellen Antrieben. Im europäischen Durchschnitt haben laut Fuhrparkbarometer des Unternehmens Arval 44% der Unternehmen neue Technologien in ihren Fuhrparks eingesetzt, wozu neben Batterie auch gasbetriebene Autos gehören. Deutschland hinkt mit 38% noch hinterher. Das will die Regierung ändern. Seit dem 1. Januar werden deshalb privat genutzte Dienstwagen steuerlich bevorteilt, wenn sie einen Elektromotor oder Hybridantrieb mit aufladbarer Batterie an Bord haben. In Anlehnung an das englische Wort für Stromstecker heißen diese Modelle Plug-in-Hybride. Drei Gründe zählt Christine Lamprecht für eine niedrigere Besteuerung auf. Sie ist seit Donnerstag Justizministerin, war bisher aber im Bundesfinanzministerium für Steuerfragen zuständig.
Zum einen kann ich damit zeigen, wenn hier E-Autos oder Hybridfahrzeuge gefahren werden, dass es möglich ist. Es ist ja oftmals auch so der Vorbehalt, das ist überhaupt bei weiten Strecken nicht möglich. Das ist das eine. Zum anderen sind sie ein großer Anteil an den Kfz-Zulassungen und damit natürlich auch ein großer Anteil der Fahrzeuge, die dann CO2 reduziert bzw. als E-Auto fahren würden. Und das dritte ist, das darf man nicht unterschätzen, Dienstfahrzeuge werden in der Regel nicht sehr lange gefahren, sondern oftmals nach einem Jahr dann nicht mehr, sondern wird ein neues Fahrzeug angeschafft und dann steht dieses Fahrzeug ja dem Gebrauchtwagenmarkt zur Verfügung. Das heißt, es wird dann auch noch für andere Kunden interessant, weil sich der Preis reduziert als Gebrauchtwagen, auf so ein Fahrzeug umzusteigen.
Das zeigt etwa das Beispiel der Niederlande, dem Heimatmarkt von Leaseplan, so Geschäftsführer Roland Meyer.
Wir hatten die Steuersubvention zuerst und wir sehen dort einen sehr groß elektrifizierten Markt und auch schon einen Gebrauchtwagenmarkt, weil die erste Generation von den E- und Hybridautos kommt jetzt in Holland schon zurück, ja.
Der Markt für Dienstwagen wirkt wie eine Art Durchlauferhitzer für die gesamte Pkw-Flotte eines Landes. Firmen kaufen die Autos. Nach wenigen Jahren gehen sie dann als Gebrauchte an Privatleute. In Deutschland sind nur 10% der Autos auf ein Gewerbe zugelassen. Bei den Neuzulassungen werden aber konstant rund 2/3 aller Autos gewerblich angemeldet, Tendenz steigend, erklärt Marc-Oliver Prinzing, der Vorsitzende des Bundesverbands Fuhrparkmanagement, ein Fachverband für Unternehmen mit betrieblich genutzten Fuhrparks.
Wenn man sich eins anguckt, wir haben ja den Privatmarkt auf der einen Seite. Da hatten wir also in den letzten Jahren, wenn man von 2005 bis 2017 schaut, hatten wir ca. 20% Rückgang bei den Neuzulassungen, während der echte gewerbliche Markt ca. 30% Zuwachs hatte in der Zeit. Also man sieht schon, da bewegt sich sehr viel. Das ist auch so ein bisschen der Motor letztendlich für die Neuzulassung. Und deswegen ist es sehr wichtig, gerade für alternative Antriebe, in dem Segment sich platzieren zu können.
Die gewerblichen Zulassungen sind nicht mit der Anzahl von Firmenwagen gleichzusetzen. Um deren Zahl zu ermitteln, zieht der Bundesverband Fuhrparkmanagement die Zulassungen der Autohersteller, Händler und Autovermieter ab. So gerechnet wurden 2018 rund 818.000 Dienstwagen neu zugelassen, so Prinzing.
Das sind zwar nur 24% der Neuzulassung, das hört sich erstmal nicht so wahnsinnig viel an. Allerdings muss man eins sehen, wir haben eine relativ kurze Haltedauer bei den Fahrzeugen, wesentlich kürzer als im Privatmarkt. Und die Folgen sind natürlich die, dass immer mehr junge Gebrauchtfahrzeuge auf den Privatmarkt kommen auf dem Weg. Hinzu kommt eins, wir steuern mit den gewerblichen Fahrzeugen natürlich auch meist noch die Privatnutzung. Das heißt, wenn jemand ein gewerbliches Fahrzeug hat, dann ist er mit dem häufig auch privat unterwegs. Und wenn das eben junge Fahrzeuge sind, ja, technisch neue Fahrzeuge, dann hat es auch einen positiven Impact auf die Emissionen bei den Privatnutzungen.
Wenn man nun also Elektro- und Hybridautos als Dienstwagen steuerlich bevorteilt, so die Hoffnung der Bundesregierung, steigt ihre Beliebtheit. Und der CO2-Ausstoß der gesamten deutschen Pkw-Flotte sinkt. Und das ist dringend notwendig, denn im Verkehr sind die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen seit 1990 quasi unverändert. Sie sollen aber bis 2030 um 40-42% zurückgehen. Unter anderem durch geringere Steuern, erklärt die ehemalige Staatssekretärin Christine Lambrecht.
Wir wollen mit dieser Möglichkeit einen Beitrag dazu leisten, dass CO2 reduziert wird und als Anreiz deshalb die Halbierung des Steuersatzes.
Sprich, Arbeitnehmer, die ihre Dienstwagen privat nutzen, mussten bis Ende 2018 monatlich 1% des Listenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Für E-Autos und Hybridautos mit Stecker liegt dieser Satz seit Jahresanfang bei 0,5%. Das soll die im Anschaffungspreis oft teureren Batterieautos genauso attraktiv machen wie Verbrenner. Am interessantesten ist die Rechnung mit elektrifizierten Autos, die ähnlich viel kosten wie vergleichbare Modelle mit Diesel- oder Benzinmotor. Interessant aber vor allem für die Arbeitnehmer, merkt Marc-Oliver Prinzing an.
Diese 0,5% Versteuerung, was immerhin letztendlich eine Halbierung der Versteuerung des geldwerten Vorteils für den Nutzer bedeutet, kommt in allererster Linie dem Nutzer zugute und nicht dem Unternehmen. Und das führt dann auch dazu, dass wir in den Unternehmen Diskussionen haben, weil der Privatnutzer eben möchte gerne dieses Fahrzeug, zum Beispiel einen Plug-in-Hybriden. Tatsächlich ist es aber unter Umständen aus wirtschaftlichen Gründen für das Unternehmen überhaupt nicht sinnvoll, ein Fahrzeug bei einer bestimmten Einsatzart einzusetzen. Und deswegen, da haben wir eine differierende Interessenslage, um es mal vorsichtig zu sagen.
Dennoch geht das Projekt jetzt in die Verlängerung. Ursprünglich sollten die Steuervorteile Ende 2021 wieder auslaufen. Aus dem Finanzministerium hieß es zunächst, die Anreizwirkung erhöhe sich, wenn man die Förderung nicht zum Dauerbrenner mache. Jetzt soll die halbierte Steuer bis Ende 2030 verlängert werden. So sieht es ein Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums vor. Unter anderem, weil die Zulassungszahlen für Elektroautos seit Einführung des Steuervorteils im Januar deutlich gestiegen sind. So Christine Lambrecht.
Also zum einen haben wir festgestellt, dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass mehr solche Fahrzeuge dann zum Einsatz kamen, dass man also darauf zurückgegriffen hat. Wir haben von Stakeholdern den Hinweis bekommen, dass man einer Verlängerung sehr positiv gegenübersteht. Jetzt kann man sagen, klar, dass da der Verband der Automobilindustrie dazu gehört. Es waren aber auch beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund. Und ich glaube, die Planbarkeit spielt in diesem Bereich eine große Rolle.
Allein im Monat Mai wurden gut doppelt so viele Elektroautos zugelassen wie im Vorjahresmonat. Die Zulassungszahl für Plug-in-Hybride stieg im gleichen Zeitraum immerhin noch um mehr als 30%. Trotz der Konflikte in den Unternehmen zeigt sich, dass Elektro- und Hybridautos auch als Firmenwagen aktuell an Beliebtheit gewinnen, so die Erfahrungen bei Leaseplan in Düsseldorf. Geschäftsführer Roland Meyer.
Seit dieser Steuerentscheidung ist das Interesse wesentlich größer geworden. Was wir heute feststellen, ist, dass es sehr, sehr hohe Nachfrage gibt dafür. Wir würden sagen, dass auf ungefähr 10 Anfragen mindestens 3,5 elektrisch kommen und das mit steigender Tendenz. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die Autos in unsere Langzeitmiete aufgenommen, dass die Kunden das schon mal erfahren können. Wie gehe ich mit Elektromobilität um? Was sind die Hürden? Wie sieht es mit Infrastruktur aus? Aber auch die Reichweitenangst zu nehmen, Und wenn das gut funktioniert, dann sieht man auch, dass die nächste Bestellung mindestens elektrifiziert ist, bedeutet Plug-in-Hybrid oder rein elektrisch.
Statistisch einwandfrei lässt sich der Erfolg der Maßnahme letztlich nicht nachweisen, weil das Kraftfahrtbundesamt nur gewerbliche Zulassungen von privaten unterscheidet, Firmenwagen aber nicht extra ausweist. Und was auf dem Gebrauchtwagenmarkt passiert, ist offiziell sowieso schwer nachzuhalten. Nur so viel hält die Statistik fest. Von allen Besitzumschreibungen im Jahr 2018 war etwa jeder fünfte Pkw jünger als 2 Jahre. 1,8% der Autos, die den Halter wechselten, waren Pkw mit alternativen Antrieben. Das entspricht etwa ihrem prozentualen Anteil am Gesamtbestand, wovon dann jeweils wieder nur ein Teil Elektroautos oder Plug-in-Hybride sind. Letztlich besteht die Argumentationsgrundlage für die Verlängerung des Steuergeschenks für elektrifizierte Dienstwagen also aus mehr oder weniger begründeten Annahmen. Auf rund 2 Milliarden Euro, schätzt das Bundesfinanzministerium, verzichtet der Fiskus allein bis Ende 2021. Und selbst wenn die Zulassungszahlen nun tatsächlich steigen, sei aber auch die positive Wirkung für die Umwelt längst nicht garantiert, kritisiert Michael Müller-Görnert vom Ökologischen Verkehrsclub VCD.
Bei den reinen batterieelektrischen Fahrzeugen kann man durchaus noch das akzeptieren, dass diese Fahrzeuge etwas gefördert werden sollen. Aber bei den Plug-in-Hybriden, die also sowohl einen Verbrennungsmotor als einen Elektromotor vereinen und extern aufladbar sind, sehen wir das extrem kritisch. Denn diese Fahrzeuge sind eine Mogelpackung.
Der VCD fordert deshalb, diese Autos gar nicht zu fördern. Dass diese Autos dutzende Kilometer mit Batterie zurücklegen können, heißt nämlich noch lange nicht, dass sie es auch tun. Denn Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen fahren, bekommen meistens auch eine Kreditkarte zum Sprittanken obendrauf. Benzin und Diesel sind für sie also kostenlos und nach wie vor bequemer zu besorgen als Strom. Das Ergebnis in der Praxis ist gelegentlich ernüchternd, weiß auch Fuhrparkmanager Marc-Oliver Prinzing.
Wir kennen jetzt schon Einzelfälle, die uns berichtet worden sind, wo der Mitarbeiter nach Übergabe seines Plug-in-Hybriden bei der Fuhrparkleitung das Ladekabel abgegeben hat, mit der Bitte, es doch aufzubewahren, er braucht es nicht. Das ist natürlich genau das, was nicht passieren darf und was nicht passieren soll.
Ähnliche Erfahrungen gibt es in den Niederlanden und Norwegen. Um CO2-Emissionen tatsächlich zu verringern, genügt es also nicht, elektrifizierte Dienstwagen anzuschaffen.
Also das setzt grundsätzlich voraus, wenn ich Mitarbeiter und Plug-in-Hybriden beispielsweise zur Verfügung stelle, dass ich erstmal prüfen muss, hat er die Möglichkeit überhaupt, das Fahrzeug zu laden? Und zweitens, hat er die Bereitschaft, das Fahrzeug auch zu laden? Das ist ein Zusatzaufwand, zwar ein sehr geringer, aber für viele reicht das schon. Und wenn ich letztendlich als Dienstwagennutzer mir ein Plug-in-Hybrid letztendlich nur beschaffe oder beziehungsweise aussuche, damit meine Versteuerung günstiger ist und ansonsten fahre ich ihn auf Benzin, dann haben wir sowohl der Nachhaltigkeit als auch dem Unternehmen den Bärendienst erwiesen.
Für Christine Lambrecht aus dem Bundesfinanzministerium ist das letztlich ein Kollateralschaden.
Wir haben noch nicht die breite Palette an Fahrzeugen, offensichtlich, die reine Elektrofahrzeuge sind, die interessant genug sind. Und deswegen müssen wir, glaube ich, für eine bestimmte Zeit auch diese Plug-in-Hybride akzeptieren.
Den großen Durchbruch für rein elektrische Dienstwagen, da ist sich Roland Meyer von Leaseplan sicher, wird das Modell 3 von Tesla bringen, das in Deutschland seit Februar ausgeliefert wird.
Das ist ungefähr so groß wie ein Audi A4, liegt im Listenpreis bei 58.000 Euro. Und jetzt kommen wir natürlich mit der Versteuerung auf knapp 300 Euro. Und das ist auch, wo das Interesse unglaublich steigt. Weil jetzt ist es nicht nur der Chef, der es fahren kann, sondern jetzt kommen wir in die bezahlbare Region.
Entscheidend sei aber nicht nur das Angebot. Letztlich müsse den Mitarbeitern auch die Angst genommen werden, nicht mehr nach Hause zu kommen. Zum Beispiel, indem man ihnen an ihrem Arbeitsplatz Ladeinfrastruktur zur Verfügung stelle und unterwegs Strom so einfach zugänglich mache wie Benzin.
Wir haben eine Infrastruktur, eine Ladeinfrastruktur, so ein Chip mit einem Unternehmen zusammen, dass sie in ganz Deutschland überall, auch bei den Stadtwerken, laden können. Das bedeutet, egal wo sie in Deutschland sind, können sie den Chip dran halten und dann können sie ihr elektrisches Auto laden.
Rund 15.000 Ladestationen gibt es mittlerweile in Deutschland. Allerdings, so Meyer, seien die Preise noch lange nicht so transparent wie an der Zapfsäule.
Und hier sehen wir im Moment, dass wenn man die App verschiedener Anbieter öffnet, zum Teil stehen da kuriose Preise drin. Das heißt, der eine nimmt mal 7 Euro pro Ladevorgang, ein anderer nimmt dann 60 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, hier ist noch keine Transparenz gegeben, wie wir das zum Beispiel im Tankstellennetz heute haben. Und das führt dazu, dass es in der Monatsendabrechnung schon mal zu Überraschungen kommen kann.
Im Betrieb relativ günstige E-Autos rechnen sich dann plötzlich nicht mehr für die Firmen. Eine Alternative wäre das private Aufladen der Autos über sogenannte Wallboxes, also private Ladepunkte, etwa in der Garage, Tiefgarage oder dem Carport eines Arbeitnehmers. Der Errichtung solcher Anlagen stehen aber zahlreiche Hindernisse im Weg. Wohnt der Arbeitnehmer nicht gerade in einem freistehenden Eigenheim? Mieter und Wohnungseigentümer in Mehrfamilienhäusern müssen immer Vermieter bzw. Miteigentümer um Erlaubnis bitten. Ein gesetzlicher Anspruch für Mieter für Zugang zu Ladestrom wird derzeit noch im Bundesjustizministerium geprüft, meldete das IT-Portal Golem zuletzt. Auch für Wohnungseigentümer in Mehrfamilienhäusern sind im Koalitionsvertrag Erleichterungen vorgesehen. Für die Umsetzung ist ebenfalls das Justizministerium zuständig. Das Thema Elektromobilität wird Christine Lambrecht also auch in ihrem neuen Job als Justizministerin erhalten bleiben. Am einfachsten ist bis dahin also die Überlassung von Strom am Arbeitsplatz, wenn ein Arbeitgeber eine Ladesäule baut und seinen Angestellten die kostenfreie Nutzung erlaubt. Auch das fällt unter die steuerliche Erleichterung und muss nicht als geldwerter Vorteil bei der Einkommensteuer verrechnet werden. Auch diese Maßnahme soll nun bis Ende 2030 verlängert werden. Obwohl also die Umrüstung der Dienstwagenflotte ein zentraler Baustein dafür ist, dass der Gesamtbestand der deutschen Autos dem Klima weniger schadet, letztlich, darin sind sich Experten, Politik und Umweltschützer einig, ist die Förderung von elektrifizierten Dienstwagen nur eine kleine Schraube im sehr großen Stellwerk nachhaltiger Mobilität. Dem Versuch, der Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität gerecht zu werden, zählt Lambrecht auf.
Es gibt einen Strauß von Maßnahmen, da haben wir einmal diese Dienstwagensteuerung, aber es gibt selbstverständlich auch noch darüber hinausgehende Maßnahmen, die das unterstützen. Dazu gehört, dass wir den Lieferverkehr fördern durch eine Sonderabschreibung, ne, für die Anschaffung neuer rein elektrisch betriebener Lieferfahrzeuge. Es gibt die Steuerbefreiung für den Ladestrom.
All dies zusammengenommen steigt durch neue Mobilitätsformen die Komplexität des Systems Fuhrpark, schildert Marc-Oliver Prinzing vom Fuhrparkverband.
Wer muss wann überhaupt unterwegs sein? Wie ist die ideale Wahl der Verkehrsmittel? Da spielen Sicherheit, da spielt Komfort, da spielt Wirtschaftlichkeit und auch Nachhaltigkeit eine Rolle. Und das alles zusammen ergibt dann ein Gesamtbild. Und da können Sie sich vorstellen, da ist das Thema Elektromobilität eines von vielen natürlich.
Darauf zielt ab, dass auch dienstliche Fahrräder und E-Bikes von der Steuer befreit bleiben sollen, genauso wie die private Nutzung von Jobtickets. Die neu zugelassenen E-Scooter finden noch keine Erwähnung im Gesetzentwurf. Ein wirklich guter Mobilitätsmanager, könnte man festhalten, arbeitet allerdings sowieso an seiner eigenen Abschaffung.
Letztendlich ist die Maßgabe, dass man sagt, wirklich emissionsfreie Mobilität ist die, die nicht stattfindet.
Das war der Hintergrund. Steuernachlass für E-Dienstwagen. Klimafortschritt oder Klimalüge? Eine Sendung von Silke Hane. Redaktion Simonetta Dibbern.